Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
In Paris wird gestreikt und gestreikt und gestreikt. Die Stadt ist gerade mal wieder die Hauptstadt der Proteste. Wir werden uns in dieser Stunde Bücher über Paris anschauen, über die ganz verschiedenen Bilder, Mythen und Geschichten vom streikenden und vom strahlenden Paris.
Adventskalender.
Ich verschenke in diesem Jahr Matthias Glaubrechts Buch »Das Ende der Evolution«. Und da geht es um nicht mehr und nicht weniger als unsere Zukunft auf diesem Planeten. Jetzt denken Sie bestimmt, dass das ein Buch über den Klimawandel ist, stimmt aber eben nicht. Für den Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht ist nämlich der Klimawandel nur so eine Art Nebenschauplatz. Das weltweite Artensterben steht für ihn im Zentrum. Das ist das eigentliche apokalyptische Szenario, eben die schwindende Biodiversität. Und für ihn bedeutet das das Ende der Evolution, jedenfalls so, wie wir die Evolution kennen. Und wir sehen das ja schon. Weniger Fluginsekten verursachen weniger Vögel. Und nach verlieren wir immer mehr Mitgeschöpfe, die eben auch unsere Evolution begleitet haben. Besonders ist das Buch, weil es eben so eine Art Teufelskreis beschreibt. Bevölkerungsexplosion, bis zu 11 Milliarden Menschen werden um 2050 auf diesem Planeten leben. Und das wiederum führt zu einem Artensterben, weil wir eben alle Ressourcen und allen Raum für uns selber brauchen, wir Menschen. Und dieser Teufelskreis wird hier unglaublich plastisch geschildert. Sicherlich zugespitzt und mit einer gehörigen Portion Alarmismus drin, aber es ist ungefähr so ein Aufweckbuch wie damals der Bericht des Club of Rome. Und dass ein Buch über Biologie am Ende doch ein politisches ist, mit der Wucht der alles entscheidenden Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, das gehört für mich in unsere Zeit wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Ich schenke das Buch meiner Frau, die arbeitet nämlich am Naturkundemuseum in Berlin und also bin ich sicher, dass es sie auch interessiert. Aber es sollte eben uns alle interessieren, schon allein deshalb, weil wir viel dafür tun müssen, dass unsere Kinder die Artenvielfalt unserer Welt in Zukunft nicht nur im Museum bewundern können.
Mein Kollege Thorsten Janschek verschenkt das Buch »Das Ende der Evolution« von Matthias Glaubrecht. Das ist im Bertelsmann Verlag erschienen mit 450 Seiten, der Preis 25 Euro. Über 600.000 Menschen waren gestern in Frankreich auf der Straße bei neuen Protesten gegen die geplante Rentenreform. In Paris gab es Zusammenstöße dabei zwischen Demonstranten und Polizisten. Und wir hatten hier im Deutschlandfunk Kultur vor einigen Tagen den französischen Soziologen Didier Eribon zu Gast. Wir haben da auch über die Streiks gesprochen. Die waren ja da schon eine Weile in Gange. Und ich habe ihn gefragt, ob er bei all dem, was da gerade politisch los ist in Paris, ob er nicht eigentlich lieber dort wäre.
Quelque chose qui est en train de se passer dans le pays, de révolte.
Es passiert gerade etwas in Frankreich. Es gibt eine Revolte gegen Macron, gegen seine Regierung und ihre neoliberale Agenda. Diese Politik will das Rentensystem zerstören, die Schulen, die Krankenhäuser, den öffentlichen Dienst insgesamt, so wie ihn Frankreich bislang kennt. Dem großartigen französischen Sozialstaat droht der Abriss.
La grandeur du système social français.
So sieht Didier Eribon die politische Situation in Frankreich. Das ganze Gespräch mit ihm, das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Die Streiks, die haben sich in den letzten Wochen vor allem auf Paris konzentriert, wie schon vor einiger Zeit die Proteste der Gelbwesten. Und in Paris ist ja noch viel mehr passiert in den letzten Jahren. Der Brand von Notre-Dame zum Beispiel, die Terroranschläge im Jahr 2015. Und parallel dazu sind bei uns in den vergangenen Monaten viele Bücher erschienen, die sich mit der französischen Hauptstadt beschäftigen. Mein Kollege Dirk Fuhrig, der hat einige der neuen Paris-Bücher gelesen und ist jetzt hier im Studio. Willkommen.
Ja, guten Morgen.
Sie waren auch während der jüngsten Proteste in Paris, auch um dieses Gespräch über Paris-Bücher vorzubereiten. Wie haben Sie die Stadt denn da erlebt?
Naja, ich war in den ersten Tagen des Streiks dort und da war die Stimmung noch relativ entspannt. Also es war eigentlich relativ leer in der Innenstadt. Und man muss sagen, in der Innenstadt kann man auch ziemlich viel erlaufen in Paris. Und sich sich auch Buchhandlungen anschauen zum Beispiel. Also die Leute, die direkt in der Stadt wohnen, sind eigentlich privilegiert. Kann man sich auch mal ein altes Fahrrad aus dem Keller holen. Aber die Bilder, die man jetzt sieht, die Leute, die in den Vororten wohnen, die jeden Tag in die Stadt rein müssen, die zum Beispiel auch kein Auto haben und keine andere Möglichkeit, wenn die sich da in diese vollen Züge quetschen müssen, das ist natürlich schon eine ziemlich brutale Geschichte, würde ich mal sagen, für den Alltag dieser Leute. Die können sich ja auch nicht einfach alle frei nehmen. Und da stellt sich jetzt vielleicht doch im Moment nach dieser langen Zeit so ein bisschen die Frage nach der Verhältnismäßigkeit solcher Streikbewegungen.
Jetzt haben Sie sich Bücher angeschaut. Die Bücher laufen natürlich immer den aktuellen Ereignissen ein bisschen hinterher, können sich noch nicht mit den aktuellen Protesten beschäftigen. Aber gibt es dennoch Bücher, die mit aktuellen Geschehnissen in Paris zu tun haben?
Naja, also wir sprechen ja auch über Bücher, die schon auf Deutsch erschienen sind. Da ist der Vorlauf natürlich noch etwas länger. Aber es gibt ein Buch, das sogar noch nicht erschienen ist, aber demnächst erscheinen wird. Und zwar über eine große Kunstaktion von Christo. Christo, der Verpackungskünstler, wir kennen ihn ja auch vom Reichstag in Berlin und vielen anderen Projekten, der hat vor, glaube ich, 30 Jahren schon mal den Pont Neuf in Paris verhüllt und er verhüllt jetzt den Arc de Triomphe im Sommer oder Herbst dieses Jahres. Und dazu ist jetzt so ein vorbereitendes Buch auch in Vorbereitung. Und Arc de Triomphe, vielleicht noch mal ganz kurz, ist ja so ein Symbolort auch für Paris oder ganz Frankreich. Der wurde von den Gelbwesten im vergangenen Jahr auch besetzt, geschändet, haben manche Leute gesagt. Also das erinnert an die glorreichen Zeiten Frankreichs. Und also das ist schon eine ganz besondere Sache, dass Christo jetzt wieder nach Paris zurückkehrt. Auch weil er sagt, ihn und seine Frau Jean-Claude, die ja verstorben ist, hat diese Stadt so stark geprägt. Die haben sehr lange da gelebt. Und deswegen will er jetzt nochmal in gewisser Weise Paris verherrlichen. Er sagt es nicht so, aber natürlich wird es dazu kommen, wenn dieser Arc de Triomphe verhüllt wird. Und dazu gibt es dieses schöne Buch auch.
Das demnächst erscheint. Das ist schon mal ein erstes der ganzen Liste oder des ganzen Haufens Paris-Bücher, die Sie dabei haben. Ich sage schon mal dazu, wir haben eine Liste mit Ihren Fundstücken eingestellt auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie die ganzen Titel. Jetzt, wenn wir mal auf den Haufen erstmal schauen, was sind das alles für Bücher? Worauf schauen die so?
Ja, also ich würde mal sagen, ohne es gezählt zu haben, aber wahrscheinlich ist Paris die Stadt, über die die meisten Bücher erschienen sind und auch vielleicht im letzten Jahr in Deutschland erschienen sind. Also dieser Mythos Paris, der ja im 19. Jahrhundert gegründet wurde oder sich gefestigt hat, das geht von natürlich Reiseführern, Kalendern, kitschigen Liebesromanen über dieses romantische Paris, aber es geht auch zu literarischen Betrachtungen natürlich und einige werden wir noch vorstellen. Es gibt aber auch ein ganz herausragendes Sachbuch, das jetzt im letzten Jahr auf Deutsch erschienen ist. Das heißt, Der Rausch der Jahre von Walburga Hülk. Und darin wird eben dieser Mythos genau beschrieben.
Und was für ein Rausch ist das dann, auf den sie sich da bezieht?
Ja, das ist der Rausch, der die Moderne eingeleitet hat. Also es geht im Wesentlichen um das 19. Jahrhundert, als Paris sich auch architektonisch zu dieser Welthauptstadt geformt hat. Also später mit Eiffelturm, Weltausstellung, aber auch ganz viele andere imperiale Architektur, Stichwort Osmanen-Stadtumgestaltung. Da ging es übrigens auch um soziale Unruhen, weil der Baron Osman, der wollte dieses enge, winklige Paris säubern, hat
das Widerstandsnetz säubern,
hat viele Viertel abreißen lassen und große, breite, magistralen Boulevards, auf denen heute oder seitdem auch promeniert werden kann, flaniert werden kann, gebaut und diese sehr stilbildende Architektur hingestellt. Also darum geht es, aber es geht auch um die Geistesgeschichte, es geht um Literatur, es geht um Victor Hugo, Charles Baudelaire, Flaubert. Das zeigt Walburga Hülk wirklich in diesem Buch sehr gut und auch welche Wirkungen das bis heute hat und wie diese Zeit den nachhaltigen Mythos Paris bis heute geprägt hat.
Das möchte man ja dann auch sehen, was sie da so beschreibt, auch dieses alte Paris. Da gibt es da neue Bildbände, die einem das vor Augen führen?
Ja, es gibt auch gerade, also es ist so fast so, als hätte dieses Buch zu diesem Rausch der Jahre, wäre das parallel erschienen, aber es ist ein ganz anderes Buch. Ich hätte es gerne mitgebracht, aber es ist so groß und so schwer, dass man das gar nicht richtig tragen kann. Also wenn man es kauft, kriegt man da so eine Henkeltasche mit dazu sozusagen. Das Buch heißt France 1900, Frankreich um 1900 und man muss wirklich sagen, es geht geht zwar nicht nur um Paris, aber Paris spielt eine wesentliche Rolle in diesem Buch. Fotos aus dieser Zeit, aus der Zeit der Jahrhundertwende, fantastische Aufnahmen, nicht, also natürlich Notre Dame jetzt, wo wir daran denken, andere berühmte Gebäude wie das Pantheon, das Palais der Weltausstellung, das berühmte Rathaus von Paris, auch historische Stadtpläne, wo man sieht, wie klein damals die Stadt war, wie sie sich bis heute ausgedehnt hat. Oder das berühmte erste Kaufhaus, eines der ersten der Welt, Le Bon Marché, 1852 eröffnet. Und die Bilder gehen dann bis in die 20er, 30er Jahre, wo das Leben auf den Straßen festgehalten ist. Also überbordende Cafés am Boulevard Montparnasse, das legendäre La Coupole Künstlercafé etwa. Das sieht man da in diesem Band. Also das ist wirklich eine wirklich schöne, tolle Sammlung von ganz, ganz vielen Fotos. Und dann kann ich gleich da noch in einer kleinen Anmerkung ein anderes Buch erwähnen. Das ist viel nüchterner. Das heißt, das deutsche Paris, der Blick der Besatzer 1940 bis 1944. Da war ja Paris besetzt von deutschen Truppen. Und das ist ein wissenschaftlicher Band, sagen wir mal. Aber der hat auch viele Fotodokumente drin. Und da sieht man genau das Gegenteil von diesen Prachtaufnahmen. Das sind so Teile, Amateuraufnahmen von deutschen Soldaten. Man sieht Hitler, wie er die Stadt inspiziert, sieht andere, also uniformierte Deutsche. Das ist ein bisschen gespenstisch, zum Teil auch, weil die Qualität der Aufnahmen nicht so toll ist. Aber es dokumentiert eine Zeit, die wir als Deutsche zumindest gar nicht sehr präsent haben, dass 3-4 Jahre lang Deutsche Paris besetzt haben, sollte ja auch mal gesprengt werden. Anders, ne? In Frankreich ist das viel präsenter, wobei man sagen muss, die Pariser haben sich auch ganz gut arrangiert. Das wird in diesem Band auch dargestellt. Also das Leben ging irgendwie weiter und so eine erschütternde Normalität sieht man in diesem Buch. Und deswegen ist dieser Band, finde ich, auch sehr interessant.
Das waren jetzt also Fotobücher, dieses wissenschaftliche Buch, ein Sachbuch. Sie haben vorhin schon mal die Literatur ins Spiel gebracht. Wie sieht es denn aus mit neuer Paris-Literatur?
Ja, es ist interessant, dass neue Literatur, die die Zeit abbildet, gibt es einen ganz interessanten Comic. Frankreich ist ja das Land der Bande dessinée. Mhm. Und da gibt es einen Band, der führt in das Jahr 2119, also praktisch 100 Jahre voraus. Das spielt alles vor dieser üblichen Paris-Kulisse, die ich ja jetzt gerade auch beschrieben habe. Also es gibt noch den Eiffelturm, den Arc de Triomphe, die ganzen ikonenhaften Wahrzeichen. Es gibt sogar noch die Metro, aber die ist ziemlich verlottert, weil die benutzen nur noch Penner, Leute, die gar kein Geld haben, weil man sich beamen lässt. Also es ist so ein bisschen...
Wer sich's leisten kann,
ist ein bisschen Raumschiff Enterprise-mäßig auch. Alle Leute sind, werden überwacht, auch mit irgendwelchen Chips im Kopf. Also ich würde fast sagen, die Vision, dass das erst in 100 Jahren ist, ist ein bisschen zu weit gegriffen. Das sind Sachen, die wir uns ja jetzt auch schon vorstellen können, genau wie das Klonen von Menschen. Man denkt da auch so ein bisschen an Michel Houellebecq in seinen Elementarteilchen, wo ja auch solche Fantasien entworfen werden. Also das ist ein sehr packender Comic eigentlich und auch wirklich, er nimmt in der Tat diesen Mythos Paris auf, indem er diese ganze Architektur als Kulisse nimmt, aber führt das eben in so ein relativ finsteres Zukunftsszenario, was ja nicht nur für Paris gültig ist, sondern vielleicht für uns alle, wenn wir uns überlegen, welche Überwachungsmethoden es in China mittlerweile schon gibt.
Jetzt haben Sie ja am Anfang gesagt, dass Paris wohl die Stadt ist, über die am meisten Bücher erscheinen, was ja erstaunlich ist. Ja, Paris gilt als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, aber nicht mehr unserer Gegenwart. Haben Sie denn nach der Durchsicht durch diese ganzen Bücher da eine Erklärung dafür gefunden?
Naja, also es gibt ja auch insgesamt Paris wurde ja mal abgeschrieben, auch gerade nach den Attentaten und jetzt mit den Gelbwesten und der wirtschaftliche Niedergang, den es ja eine Zeit lang gab. Aber es ist jetzt wieder zu beobachten, es gibt eine Renaissance der Stadt. Also nicht nur im Literarischen, auch im Künstlerischen zum Beispiel. Man spricht von der neuen Kunstmetropole Paris, also London oder andere Städte, New York, werden womöglich überrundet von der Kunsthauptstadt Paris. Es gibt aber auch enorme eigentlich Anstrengung, wie die Zukunft aussehen soll in dieser Stadt. Also wir denken, Olympiade wird demnächst sein in 5 Jahren. Es gibt aber schon länger auch das Projekt des sogenannten Grand Paris, wo dass die ganze Stadt, die ganze Metropole, die ganze Ile-de-France soll besser mit elektrischen oder überhaupt mit Verkehrsmitteln ausgestattet werden. Und es ist also so, dass diese Projekte werden auch vorangetrieben. Und ich glaube, insgesamt bedingt sich das so ein bisschen.
Also Paris erneuert sich auch, nicht nur der Blick zurück in die Vergangenheit. Wir haben über neue Bücher über Paris gesprochen mit Dirk Fuhrich. Besten Dank dafür. Und wie gesagt, all seine Bücher, die finden Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Für die Freiheit des Wortes, dafür setzt sich das PEN-Zentrum Deutschland ein mit Appellen und Aufrufen, aber auch auf ganz praktische Weise. Seit 20 Jahren gibt es hier das Writers in Exile Stipendienprogramm. Damit können verfolgte Autorinnen und Autoren für bis zu 3 Jahre nach Deutschland kommen. Das funktioniert aber nur, wenn es Menschen gibt, die sich kümmern um die Writers in Exile, auch um ihre ganz alltäglichen Fragen. Cornelia Wegerhoff hat sich ihre praktische Arbeit für die Freiheit des Wortes angesehen.
Morgen geht die Reinigungsfirma rein, versiegelt den Boden, schleift ihn ab und dann ist das alles wieder sauber und dann ist die Wohnung beziehbar.
Letzte Vorbereitungen in der Darmstädter Geschäftsstelle des Deutschen PEN-Zentrums. Die Ankunft eines syrischen Schriftstellers steht bevor.
Kann uns sagen, wenn der Yassin jetzt morgen abliest, dass
Yassin Al-Hasch Salah wird erwartet. 16 Jahre lang saß der Autor in seiner Heimat im Gefängnis. Das Schreiben hat er deshalb nicht aufgegeben. Unablässig fordert er ein freies, demokratisches Syrien, ein gefährliches Unterfangen. Die Deutsche Schriftstellervereinigung hat dem Kollegen deshalb Zuflucht angeboten und Betreuerin Kerstin Martini setzt alles daran, dass sich ihr Schützling willkommen fühlt.
Ja, dass eben alles vorbereitet, dass das Bett bezogen ist, der Ersteinkauf muss gemacht werden, ja. Wir möchten es gemütlich den Stipendiaten einrichten, dass sie sich wohlfühlen, dass sie im Prinzip mit nichts, sag ich mal, organisatorischem beschäftigt sind, sondern dass sie wirklich ankommen und eigentlich ein schönes Zuhause vorfinden. Das ist uns wichtig, ja.
Seit 20 Jahren hilft das Deutsche PEN-Zentrum verfolgten Autorinnen und Autoren weltweit. Nach Jahren der Angst sollen sie endlich zur Ruhe kommen dürfen. Als Writers in Exile, so heißt das Stipendienprogramm, das mit finanzieller Hilfe der Bundesregierung über die Jahre inzwischen 60 Schreibenden einen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht hat.
Also zum einen bieten wir den Schutz sozusagen des Exils an, mit allem drum und dran, Wohnung, Geld, Versicherung. Zum anderen bemühen wir uns aber auch, dass die Veröffentlichungen noch weiterhin stattfinden können.
Der Schriftsteller Leander Sukow ist Writers in Exile Beauftragter des PEN. Aber über sein Engagement will er gar nicht groß reden.
Das Büro ist das Herz von Writers in Exile und des PEN. Ohne die Leute, die hier arbeiten, wäre das alles überhaupt gar nicht möglich.
Das Team in Darmstadt organisiert den Verfolgten nicht nur eine sichere Bleibe. Wohnungen dafür stehen auch in Berlin, Weimar, Nürnberg und München zur Verfügung. Vor allem aber soll die literarische Stimme der Verfolgten wieder Gehör finden. Auf dem Schreibtisch von Sandra Weyres-Guja stapeln sich die Manuskripte.
Im Moment organisieren wir einige Übersetzungen von den Stipendiatinnen und Stipendiaten, lassen zum Teil ganze Bücher übersetzen oder einzelne Texte und versuchen dann auch, das Ganze in Veröffentlichungen münden zu lassen. Dazu dient ja auch das Stipendium und da versuchen wir eine Atmosphäre zu schaffen, in der das Arbeiten auch wieder möglich ist, also frei von Bedrohung und Verfolgung. Und trotzdem ist dann oft auch notwendig, dass man das Erfahrene noch mal verarbeiten kann. Und so unterstützen wir zum Beispiel auch bei der Suche nach Therapeuten oder nach einer Traumabehandlung und Angeboten.
Manchmal hilft in der neuen Umgebung aber auch schon die persönliche Betreuung. Isabella Stadler, Studentin der Buchwissenschaften, gehört zu den vielen ehrenamtlichen Helfern des Writers in Exile-Programms. In einem kleinen Café in München sitzt sie gerade mit Dergalem Fisse Hermi Brato bei Cappuccino, Kuchen und Terminkalender.
When you come back from Berlin, we can
next day, I think. It's for one day.
It's important that we go to the city office for your Aufenthaltsgenehmigung.
Isabella Stadler hilft der Lyrikerin aus Eritrea seit einem Jahr in München durch den Alltag.
Also es fängt an damit, dass wir zusammen auf die Behörde gehen und hört auch auf bei, dass wir zusammen eine Glühbirne reinschrauben, weil die Glühbirne in ihrer Küche kaputt gegangen ist, oder?
It's better to list what she didn't do for me.
Es wäre besser, wenn sie auflisten, was sie nicht für mich macht. Ich rufe Isabella sogar bei kleinen Dingen an, um sie um Hilfe zu bitten.
Oh, Isabella, this is, how can I do this? Or everything, you know?
Yirgalem Fesiha Mebratu war in Eritrea 6 Jahre in Haft. wurde gefoltert, musste aus ihrer Heimat fliehen, alles nur wegen ihrer Gedichte. Isabella stand schon mit am Flughafen, als ihr Galim in Deutschland ankam.
Ja, ich habe eine Nachricht bekommen, dass jemand auf mich wartet.
Und allein dieses Gefühl zu vermitteln, einfach da zu sein, betrachtet Isabella als ehrenamtliche Helferin beim Writers in Exile-Programm als ihre wichtigste Aufgabe.
Wenn man jemanden hat, der sich schnell 10 Minuten in die U-Bahn setzt und alles ist gut, dann...
Sie ist für mich eine Freundin. Familie.
We became family.
Das sagt die Dichterin Yirgalem Fissau Mebrato aus Eritrea über ihre ehrenamtliche Betreuerin Isabella Stadler vom Writers in Exile Programm.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der erste Roman des britischen Autors Michael Donkor, der heißt Halt oder Hold im englischen Original. In Großbritannien wurde Michael Donkors Debütroman viel gelesen. Er wurde für 2 wichtige Literaturpreise nominiert, also viel Anerkennung für so einen Erstling. Michael Donkor ist Jahrgang 1985. Er ist in London groß geworden. Seine Eltern sind aus Ghana dorthin gekommen. Und er war letzte Woche zu Besuch hier bei uns. Jetzt haben wir den Kritiker Hans von Trotter hier bei uns im Studio. Der hat Michael Donkors Roman für uns gelesen. Dieser Roman, dieses Buch, das spielt ja in Ghana und in der ghanaischen Community in London. Wie nah sind Ihnen denn diese Schauplätze gekommen beim Lesen des Romans?
Guten Morgen. Ja, die sind mir sehr nah gekommen und es sind beides Orte, die ich nicht kenne. Also ich war nie in Ghana und ich war oft in London, aber natürlich kenne ich dort die ghanaische Community nicht. Und beides sind tatsächlich Räume, Gesellschaften, Atmosphären, die er mit sehr vielen Details, mit sehr viel Einfühlungsvermögen und auch sehr viel Lust am Erzählen und an der Figurenführung sehr lebendig werden lässt, auch als geschlossene Räume. Das ist überhaupt eine seiner Strategien, Räume quasi abzuschließen und dann in die Tiefe und in die Genauigkeit zu gehen. Aber dadurch werden die sehr, sehr plastisch. Und indem er seine Hauptfigur von dem einen in den anderen und, Raum und wieder zurück transferiert, bekommen wir auch mit, wie diese Räume sich gegenseitig beeinflussen. Das ist schon beeindruckend.
Jetzt finde ich gar nicht so einfach zu sagen, was eigentlich zum Thema dieses Romans wird. Man könnte einerseits sagen, es geht um 2 Mädchen oder 2 junge Frauen, ungefähr 17. Die eine ist in London groß geworden, eben in der ghanaischen Community. Die andere, Sie haben es schon erwähnt, kommt aus Ghana dorthin. Die Beziehung der beiden, könnte man sagen, ist vielleicht der Hauptstrang. Oder es ist dieses Ankommen des Mädchens aus Ghana in London. Was würden Sie sagen?
Na, ich würde sagen, es ist ein ganz klassischer Erziehungsroman. Da ist ein junger Mensch, eine junge Frau, eine junge schwarze Frau in diesem Fall, die in Ghana ist, sind ja übrigens eigentlich 3 Mädchen. Sie hat in Ghana ein schwesterlich-freundschaftliches Verhältnis zu einer jüngeren Kollegin, sie sind Dienstmädchen. Und dieses Mädchen, das sehr viel Potenzial hat, das es aber nicht entwickeln kann, wird nach England geschickt, übrigens nicht als Haushaltshilfe, sondern um dort einem gleichaltrigen Mädchen quasi aus der Pubertätskrise zu helfen. Und erfährt dort sehr viel, erlebt, erleidet auch sehr viel, auch Überraschendes. Und dann kehrt sie zurück nach Ghana mit all diesen Erfahrungen. Und ganz am Ende, meiner Meinung nach die stärkste Passage des Buchs überhaupt, die letzten Seiten, kommt sie in Ghana wieder an, bekommt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und die Welt um sie herum fühlt sich ganz anders an und sie trifft für sich und für andere Entscheidungen. Das ist der klassische Bildungsroman seit dem 18. Jahrhundert, den Donker aber geschickt auf 3 Mädchen in 2 verschiedenen Erfahrungsräumen verteilt.
Also schon mal eine interessante Konstruktion. Jetzt fand ich ja auch interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit Michael Donkor seine Geschichte eben ganz in dieser ghanaischen Welt angesiedelt hat. Also weiße Menschen kommen eigentlich nicht vor oder wenn, dann ganz am Rand.
Ja, das ist, weiße kommen nicht vor, Erwachsene kommen auch fast nicht vor. Sie kommen natürlich vor, weil sie da sind, aber deren Welt wird nicht beschrieben. Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, was mir aufgefallen ist als Erzählstrategie bei ihm, dass er Räume isoliert und die dann auskostet literarisch. Zum Beispiel erwähnt Belinda, die Hauptfigur, auch, dass ihr auffällt, dass auf den Plakaten in London meistens multiethnische Mädchen abgebildet werden. Also auch ihre Wahrnehmung von London kommt aus diesem Raum. Und dann gibt es eine Szene, meiner Meinung nach eine Schlüsselszene, in der sie mit ihrer Freundin im Bus fährt, im oberen Stockwerk, also ein ganz geschlossener Raum. Und dann kommt eine Gruppe jamaikanischer Mädchen, also wieder eine ausländische Gruppe, und die geraten aneinander und das Ganze wird ängstlich besorgt betrachtet von einer Gruppe indischer Jungs auf der Rückbank. Also da sind diese ethnischen Gruppen in diesem geschlossenen Raum des Busses. Das ist also eine Erzählstrategie von ihm.
Und zu solchen Begegnungen, wie Sie sie gerade geschildert haben, dazu gehört auch unbedingt die Sprache dieses Romans. Ja. Denn diese Gruppen reden alle in ihrem eigenen Englisch oder noch in anderen Sprachen. Also wichtig ist in dem Roman auch eine Sprache aus Ghana, das Twi.
Twi, ja.
Also ganz viele Sprachebenen, die auch im Deutschen nachgebaut werden in der Übersetzung. Wie war das für Sie beim Lesen?
Ja, die Formulierung nachgebaut ist richtig, da gibt es ein gewisses Problem. Und das ist überhaupt nicht den Übersetzerinnen, die das wirklich großartig gemacht haben. Mareike Heimburger und Patricio Globosiewski haben sich da redlich bemüht, aber sie bekommen etwas nicht hin, was wir in unserer Erfahrungswelt und unserer Sprachwelt nicht haben, was aber die Immigrationsnation England ganz stark hat. Nämlich, dass es verschiedene Englischs gibt. Verschiedene soziale Gruppen, also das Hochenglische und das Niedrigenglische, aber eben auch verschiedene lokale Gruppen und das vermischt sich dann auch. Also es gibt ein ghanaisches Englisch, es gibt das berühmte indische Englisch, es gibt amerikanisches Englisch. Und also wir haben Dialekte im Deutschen, aber die haben überhaupt nicht diese Implikation von sozialer und von Herkunft, sondern es ist allenfalls regional. Und im Englischen ist das tatsächlich eine ganz wichtige Identifikationsebene. Und das können Sie tatsächlich nur andeuten, nur nachbauen. Das heißt, die Entscheidung, dieses Buch im Deutschen zu machen, ist von vornherein mit der Krücke versehen, dass dieser Teil, der für Donker ein ganz wichtiger ist offensichtlich, nur angedeutet werden kann.
Und heißt das, ist das so eine Einschränkung, dass man das Buch deswegen nicht gut lesen kann?
Doch, man kann es wunderbar lesen. Also das ist wieder, die Übersetzerinnen haben das wunderbar gemacht. Wir werden darauf gestoßen, wir werden hingeführt, dass es hier sprachliche Irritationen gibt. Man versteht das sehr gut, aber es hat sozusagen nicht die sinnliche Flüssigkeit, die das im Englischen hat, weil das tatsächlich eine Erfahrung ist, die uns im Deutschen fehlt.
Also Einschränkungen, aber dennoch ein sehr interessantes Buch. Der Roman Halt von Michael Donkor, aus dem Englischen, wie gesagt, übersetzt von Mareike Heimburger und Patricia Klobusitzki. In der Edition Nautilus ist das Buch erschienen mit 320 Seiten. Vielen Dank an Hans von Trotha. Seit 6 Jahren betreibt Nicola Richter den Mikrotextverlag als Ein-Frau-Unternehmen. Der Mikrotextverlag, der veröffentlicht E-Books. Unter anderem sind dort Texte von Alexander Kluge erschienen, von Stefanie Sargnagel oder Franz Sobel. In diesem Jahr wurde der Mikrotextverlag mit einem deutschen Verlagspreis ausgezeichnet. Und jetzt macht der Verlag mit einer originellen Idee von sich reden, einem Gastverlegerinnenprogramm. Darüber wollen wir jetzt reden mit der Mikrotextverlegerin Nicola Richter. Und die ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Ja, guten Morgen.
Die erste Frage muss ja sein, warum machen Sie das überhaupt, Ihren Verlag quasi anderen Menschen anvertrauen?
Ja, das scheint erstmal sehr ungewöhnlich. Ich habe eben seit jetzt fast 7 Jahren einen Monolog mit mir selbst als ein Frauenunternehmen, wie Sie das gerade schon vorgestellt haben, und bin da in so ein bisschen so eine Feedback-Schleife gekommen, die dann immer bei mir landete. Ja. Und da dachte ich mir, das ist ein bisschen langweilig. Das andere ist, dass man jetzt auch diesen Begriff kennt des verflixten 7. Jahres, wo man ja Beziehungen immer in Frage stellt. Das kennt man eher so aus so Paartherapiebüchern.
Sie haben eine Beziehungskrise mit sich selbst.
Mit meinem Verlag in dem Sinne. Und da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, wie kann ich sozusagen diese Beziehungen verändern. Und das geht natürlich nicht, indem ich sie weiter schließe. Und das dritte ist, dass Verlage ja auch von außen betrachtet oft sehr geschlossen aussehen, aber eigentlich müssten sie durchlässig sein für das Debatten, für gesellschaftliche Veränderungen und so weiter. Und die größte Frage, die ich mir eigentlich stelle gerade, ist natürlich die unserer Klimaveränderungen. Die müsste meiner Meinung nach, das können andere Leute anders sehen, eigentlich über allem stehen. Auch eine andere Sensibilität im Umgang miteinander, mit Ressourcen. Und die Verlagsbranche schmeißt ja weiter Bücher sozusagen auf den Markt. Natürlich, viele Bücher handeln mittlerweile auch von den Umweltfragen, aber ich habe mir kurz überlegt, soll ich meinen Verlag nicht komplett schließen? Und um diese Bewegung dann vielleicht ins Positive zu drehen, habe ich gedacht, dann gehe ich halt in die radikale Öffnung. Das war sozusagen der Denkprozess.
Wobei, was Sie sagen zum geschlossenen Systemverlag, so geschlossen kommt mir das ehrlich gesagt gar nicht vor, weil sonst ja Autoren bieten Texte an, Herausgeber werden eingeladen. Also es gibt ja viele Modelle, wodurch Verlage sich öffnen. Was ist jetzt Ihr Modell? Wie wird das funktionieren, wenn Sie Gastverlegerinnen dazu holen?
Ja, man muss ja mal sagen, es gibt, die Verlagsbranche wird ja auch beobachtet, es gibt beispielsweise dieses Projekt Frauenzählen und es fällt immer wieder auf, dass bestimmte, Autorengruppen eigentlich im Verlagssystem, wie wir es derzeit haben, nicht stattfinden. und oder sehr wenig stattfinden. Und das Interessante war, ich habe eben eine offene Ausschreibung gemacht, die wurde durch alle möglichen Freunde und Freundinnen im Netz und auch mündlich verteilt. Und ich bekam vor allen Dingen, das ist vielleicht das Interessante, Rückmeldungen von Kollektiven von Frauen. Also jetzt nicht im Sinne von politisches Kollektiv, sondern vor allen Dingen Autorinnen, Verlegerinnen, die sich irgendwie zusammengeschlossen haben, um irgendeinen Text, irgendein Thema nach vorne zu bringen. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Das sind also eigentlich genau die Themen, die ich normalerweise auch suche. Mhm. Aber diese Verlage, also als Verlag, das kann ich sozusagen aus meiner Sicht sagen, bekomme ich zu 99,9% unaufgeforderte Einsendungen von männlichen Autoren, die oft noch nicht mal das Verlagsprogramm gelesen haben, die so random wirklich an alle möglichen Verleger und Verlegerinnen ihre Texte schicken. Und das ist einfach eine unbefriedigende Arbeit, sozusagen immer von der gleichen selbstbewussten Gruppe mit Manuskripten und Weltbedeutung zugeschüttet zu werden. Und so war, glaube ich, sozusagen diese offene Anfrage, hat halt wirklich so eine Schneise geöffnet für ganz andere Stimmen. Und das war sehr interessant für mich zu sehen.
Können Sie uns da mal erzählen von einem Beispiel, von einem Kollektiv, Frauenkollektiv, was Ihnen jetzt ein Thema oder was sich selbst als Gastverlegerin ins Spiel gebracht hat?
Ja, das ist vielleicht das Projekt, was noch am wenigsten klar ist, kommt von einem Kollektiv, das nennt sich Wir müssten mal reden. Die findet man auch auf Instagram. Ist ein, sind drei Frauen, die sich einsetzen für weniger Diskriminierungen, sind drei mehrgewichtige Women of Color, so bezeichnen sie sich selbst. Und wir werden so eine Art Mitmachheft gestalten, in denen so Szenen aufgeschrieben werden von den Autorinnen dieses Kollektivs, in denen Diskriminierung stattfindet. Also es kann auch witzig sein, es kann natürlich auch schmerzhaft sein. Es ist auch nicht der so finale Guide gegen Diskriminierung, aber um einfach mal so eine andere Wahrnehmung zu schaffen. Und es wird so ein Heft, also in dem Fall auch gedruckt, denn mein Verlag hat ja auch viele gedruckte Titel mittlerweile im Programm, wo man auch drin rumkritzeln kann und selber sozusagen diesen Denkprozess mit Kritzeln abbilden kann. Das ist der Plan. Aber wir haben noch nicht mal ein Cover. Wir suchten in der Vorschau auch immer noch nach einer Gestalterin oder einem Gestalter aus dieser Community. Das heißt, wir haben gar kein Cover in die gedruckte Vorschau aufgenommen. Die kann man auch auf der Mikrotext-Webseite ansehen. Wir haben einfach verschiedene so Smileys eingebaut und einen fiktiven Chat. Und genau, das ist etwas, was wahrscheinlich andere Verlage noch nie gemacht haben. Also wenn ja, bitte bei mir melden. Vorschau ohne Cover, einfach mit irgendeiner Sprechblase drin. Ja, solche Sachen mache ich dann halt gerne mal.
Und ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie dann die Rollenverteilung aussieht. Ziehen Sie sich dann ganz raus? Sagen Sie zum Beispiel diesem Kollektiv, mein Verlag ist jetzt euer Verlag, macht mal. Ich schaue mir das aus der Ferne an oder sind Sie trotzdem noch dabei?
Gute Frage, denn das habe ich mir natürlich dann auch überlegt, zumal alle Buchprojekte oder E-Book-Projekte sehr unterschiedlich sind. Einmal beispielsweise neue Erzählungen, das ist dann ein ganz klassischer Erzählungsband eigentlich, dann eben dieses bisschen verrückte und aufwühlende Mitmachheft. Das heißt, ich musste mir eigentlich für jedes Team eigene Strukturen überlegen. Also mal bin ich mehr am Korrektorat beteiligt, mal helfe ich auch aus sogar bei inhaltlicher Findung. Ich bin sowieso die ganze Zeit bei den Prozessen dabei und ansprechbar. Also es ist wirklich eine kollektive Arbeit, so ist das bisher. Und ja, das Jahr 2020 wird auf jeden Fall extrem spannend. Und es ist im Moment noch so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Aber bisher ging es eigentlich nie nach unten, sondern irgendwie immer nach oben. Also wir haben toll zusammengearbeitet. Wir haben die Vorschau, das Programm in 10 Tagen gemacht, weil alle extrem einfach und zugänglich waren und jeder auf den anderen gehört hat. Also jede auf die andere gehört hat, muss man sagen, wir sind ein All-Female-Programm. Das alles auf der Webseite, kann man sich das schon angucken.
Das sollte Mann tun und Frau tun. Und ich habe noch eine andere Frage, nämlich ob Sie heute groß feiern, denn wie gesagt, als vor allem auch E-Book-Verlag ist ja heute ein wichtiger Tag für Sie, oder?
Ja, endlich. 7% Mehrwertsteuer für die digitalen.
Statt 19 wie bisher?
Ja, das ist großartig.
Ja. Wird heute eingeführt?
Das ist ein großer Freudentag. Definitiv für alle Verlage, denn eigentlich jeder Verlag verlegt mittlerweile digitale Produkte.
Also doppelter Grund zu feiern für den Mikrotextverlag und für Nicola Richter. Neue Idee, neues Programm ab kommendem Jahr und ab heute E-Books nur noch mit 7% besteuert. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Schäffler. Ich habe vor kurzem ein Fotoband über Island, Norwegen und Finnland veröffentlicht. 89 Licht der Titel. Und mein wichtigstes Buch habe ich mit 18 Jahren in den Händen gehalten und das ist von Ansel Adams, Unberührte Landschaften. Das Buch ist zu mir gekommen durch reinen Zufall, aber mich hat es so zutiefst beeindruckt, wie er die Schönheit der Natur, der Landschaft eingefangen hat, wie er das Licht eingefangen hat, wie das Licht die Landschaft zeichnet, wie sie Emotionen hervorrufen kann. Und mich hat es auch damals sehr bewegt und beeindruckt, wie Ansel Adams sich bemüht hat, dass es geschützte Räume, geschützte Landschaften gibt, die eben nicht zerstört werden. Und für mich entstand so die Lust, einfach die Landschaft auch für mich zu entdecken oder die Schönheit festzuhalten. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Buch Unberührte Landschaften sich anzuschauen und auf sich wirken zu lassen. Und ich verspreche, es macht was mit einem.
Das Buch seines Lebens für Jan Scheffler, der Fotoband Unberührte Landschaften des amerikanischen Fotografen Ansel Adams. Zurzeit gibt es das Buch nur antiquarisch, so ab etwa 32 Euro kann man sich das besorgen. Jan Scheffler war gestern bei uns zu Gast. Das Gespräch mit ihm finden Sie zum Beispiel in unserer App der DLF Audiothek.